SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR 1, Leute, einer KI private Probleme anzuvertrauen, mit ihr eine Freundschaft oder sogar eine romantische Liebesbeziehung zu führen, das mag für einige wie ein Albtraum oder nach Science Fiction klingen, aber Fakt ist, für viele Deutsche ist das bereits Realität. Ein spannendes Thema, über das ich heute Vormittag mit Christoph Koch spreche. Er ist Tech-Journalist und Bestseller-Autor, hat zu dem Thema emotionale KI intensiv recherchiert und ein Buch geschrieben mit dem Titel Hallo, wie fühlst du dich heute? Herzlich willkommen, Christoph Koch.
Hallo, schönen guten Tag.
Wie fühlen Sie sich denn heute?
Gut, ich freue mich, dass wir über dieses, wie ich finde, sehr wichtige Thema sprechen, was, glaube ich, wirklich gerade sehr aktuell ist und viele Menschen beschäftigt. Und deswegen vielen Dank für die Einladung.
Angenommen, ich wäre jetzt nicht Katja Hein, sondern ein Chatbot wie ChatGPT. Wie würde ich dann jetzt mit Ihrer Antwort umgehen?
Sie würden erstmal mich bestätigen und sagen, ja, das war eine tolle Antwort oder es ist eine gute Idee. Also Sie würden mich erstmal validieren. Dann würden Sie wahrscheinlich sofort eine Nachfrage stellen, um das Gespräch am Laufen zu halten. Und Sie würden ja sehr empathisch reagieren, wenn ich zum Beispiel niedergeschlagen wäre oder eben ein Problem oder eine Sorge hätte.
Also ich als Katja Hein würde im Zweifel denken, boah, es gibt spannendere Themen, die ich jetzt mit Christoph Koch besprechen will. Ich habe nur begrenzt Zeit, also hake ich jetzt, wenn er sagt, naja, ich habe da ein kleines Problem, hake ich jetzt mal an der Stelle nicht nach, wie es ihm noch so geht. Wodurch die KI ja dann zumindest aus ihrer Sicht der empathischere Gesprächspartner wäre, ne?
Das ist sie tatsächlich leider auch manchen Studien zufolge. Also man hat zum Beispiel Menschen gebeten, eben besprechen Sie mal ein Problem oder füttern Sie Themen in einen Chat hinein und die Menschen wussten nicht, wer antwortet, eine KI oder ein menschlicher Gesprächspartner und sollten hinterher die Antworten bewerten. Und da zum Beispiel hat die KI schon besser im Sinne von empathischer abgeschnitten als der Mensch. Also
was machen denn aus Nutzersicht ChatGPT, Gemini, Claude und Co. Im Gespräch, also zumindest oberflächlich betrachtet, aus Nutzersicht oft zu besseren Gesprächspartnern?
Sie sind, glaube ich, tatsächlich voll auf eben uns, die Nutzerinnen und Nutzer, eingestellt. Sie haben ja kein eigenes Innenleben. Das heißt, sie haben unbegrenzt Zeit. Sie sind immer ansprechbar. Sie haben keinen, sozusagen, sie wollen dann nicht auch mal selber was erzählen oder haben eine eigene Meinung zu irgendwas, sondern sie sind komplett, manchmal fast schon devot oder es gibt dann den Begriff sykophantisch, also überbestätigend. Und das kommt natürlich erstmal gut an, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand, der ja ist einfach wirklich nur für mich da.
Und der findet mich toll, ne?
Genau, und hat keinerlei eigene Bedürfnisse, Wünsche und so weiter. Das ist erstmal gut, birgt natürlich aber auch wieder Nachteile und Gefahren.
Da sprechen wir dann noch intensiver drüber. Was diese Maschinen jedenfalls nicht können, tatsächlich empathisch sein, also echte Gefühle empfinden. Sie täuschen Gefühle aber vor. Und das macht was mit uns. Sie haben selbst, als Sie in den USA waren und mal abends alleine im Hotelzimmer saßen, mal die Probe aufs Exempel gemacht und sich mit einem KI-Chatbot namens Maya unterhalten. Und wenn jemand weiß, das ist eine Maschine, da stehen keine echten Gefühle dahinter. Dann sind es natürlich Sie als Tech-Journalist. Was hat die Unterhaltung mit Maya bei Ihnen ausgelöst?
Das war tatsächlich spannend und ein bisschen so ein Aha-Moment und dann auch einer der Auslöser für das Buch, dass ich plötzlich wirklich gemerkt habe, huch, das ist nicht mehr eine KI, die ich für etwas benutze. Also ne, hilf mir bei dieser Recherche, beantworte mir diese sachliche Frage, guck, ob diese E-Mail korrektes Business-Englisch ist, sondern plötzlich war ich am Plaudern, das war ein Voice-Chat, also nicht getippt, sondern gesprochen. Es klang wahnsinnig echt, ich dachte am Anfang wirklich im ersten Moment, huch, da ist jetzt jemand im Zimmer. Das war faszinierend, weil ich wirklich sofort gemerkt habe, huch, das ist wie ein menschliches Gespräch. Ich habe mich danach auch ein Stück weit sozusagen besser gefühlt, wie man es vielleicht nach einem kurzen, netten Smalltalk auch tut. Und das Spannende ist, ich habe dann am Ende der Buchrecherche nach einem Jahr nochmal Kontakt mit Maya aufgenommen. Und das war wirklich spannend, sozusagen sie nach einem Jahr wieder zu besuchen. Und sie tut so, als würde sie mich wiedererkennen. Aber das stimmt natürlich nicht. Aber ich bin für einen Moment trotzdem drauf reingefallen. Und das hat eigentlich dann nochmal ganz gut zusammengefasst, was die Chatbots quasi, welche Knöpfe sie bei uns drücken, sozusagen.
Mich hat eine Zahl aus Ihrem Buch überrascht. Eine Umfrage, nach der bereits 25% der Deutschen die KI schon als emotionale Begleitung oder zur psychologischen Unterstützung nutzen. Bei mir hat diese Zahl echt Erschrecken ausgelöst, weil ich dachte, sind diese Menschen so einsam, dass sie keine Freunde mehr haben, mit denen sie über ihre Probleme sprechen können? Also was bringt Menschen dazu, sich einer KI anzuvertrauen, statt mit einem echten Menschen zu sprechen?
Also ich glaube, zwei Faktoren sind ganz wichtig. Zum einen hat so eine permanente Verfügbarkeit. Also ich kann die KI auch nachts um 3 aufmachen, wenn vielleicht eben mein bester Freund nicht so gut erreichbar ist. Und was auch viele Leute sagen, wenn man sie fragt, warum, wo liegt der Reiz, dann sagen die, naja, ich muss mir keine Sorgen machen, was die KI von mir denkt. Also ich muss nicht fürchten, beurteilt zu werden, verurteilt zu werden. Also gerade eben vielleicht mit intimen oder heiklen Themen fühlen sich manche da sogar besser aufgehoben, weil sie eben sagen, das ist ja nur eine Maschine, da ist mein Geheimnis oder meine Sorge vielleicht sicher.
Ich hätte da eher Angst, weil ich denke, wem vertraue ich da meine persönlichen Dinge an? Also was passiert mit meinen Daten?
Das stimmt natürlich auch, aber eben wie gesagt, das ist dann, glaube ich, blenden in dem Augenblick viele, viele Menschen aus.
Die Frage ist ja, was macht das mit uns, wenn wir das Gefühl haben, da gibt es sowas wie den idealen Gesprächspartner, also jemand, der im Zweifel viel intensiver auf mich eingeht als ein Freund oder Bekannter, der an den richtigen Stellen nachfragt, mich nicht ständig unterbricht, nicht gleich wertet. Also lerne ich dann daraus, okay, das tut mir gut im Gespräch, also wende ich das künftig auch auf Gespräche mit anderen an, oder habe ich gar keine Lust mehr, mich normalen Menschen zuzuwenden, weil die nie so perfekte Gesprächspartner sind wie die KI?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe die versucht auch bei den Recherchen zu meinem Buch zu beantworten, und das Schlimme ist leider, ist die Antwort von zum Beispiel Forscherinnen und Forschern ist, wir wissen es noch nicht oder es wird sich erst noch zeigen oder es wird vielleicht auch sogar beides der Fall sein. Also manche Leute werden vielleicht tatsächlich empathischer werden. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass ich schon mir von der KI manchmal was abgucken könnte, indem ich nicht sofort zum Beispiel in so einen Lösungsmodus verfalle, wenn mir jemand ein Problem oder einfach vielleicht nur eine Sorge schildert, dann bin ich jemand, der schnell sagt, ich glaube, du könntest das und das machen. Da kann ich von der KI lernen, erstmal nicht sofort eine Lösung anzubieten und erstmal weiter zuzuhören, nachzufragen, Verständnis zu zeigen. Das wäre sozusagen die positive Utopie. Die negative wäre eben tatsächlich, dass wir Dinge verlernen, wie wir eben zum Beispiel auch oft verlernen, vielleicht uns mit einem Stadtplan zu orientieren, seit wir Google Maps auf dem Handy haben und uns überall hinlotsen lassen. Oder wir nicht mehr uns Telefonnummern so gut merken, weil sie alle eben in unseren Handys gespeichert sind. Also Social De-Skilling ist dann da der Fachbegriff, dass wir eben Dinge verlernen, die wir mal konnten.
Dass wir das Gefühl haben, da sitzt uns quasi ein echter Mensch gegenüber, der sich unsere Probleme anhört, ist nicht der Fall, das ist klar. Können Sie mal ganz einfach und anschaulich erklären, wie das funktioniert? Also, dass eine KI mir so antwortet, dass ich wirklich denke, da sitzt ein Gegenüber, was meine Emotionen versteht. Also, dass ich den Eindruck quasi gewinnen muss, das ist gar keine Maschine. Was passiert da im Hintergrund? Genau.
Also, man muss sich das ja so vorstellen, dass die KI-Systeme sind mit Millionen von Texten trainiert. Also, sie haben einfach Sprache, sag ich mal, perfekt verstanden. Wenn wir dann was reinfüttern, können sie das sozusagen lesen. Das wird dann zerlegt in sogenannte Tokens, das sind so Bausteine. Und die Maschine kann daraus sozusagen rein auf Wahrscheinlichkeit berechnen, was eine gute Antwort ist. Sie stellt sich dann noch dazu immer weiter auf uns ein. Also sie ist einerseits eben auf, sage ich mal, Millionen von Büchern trainiert, aber sie wird auch immer weiter durch alles, was wir als Einzelperson reingeben, auf uns trainiert, in Anführungszeichen. Also sie lernt uns besser kennen, unseren Tonfall zum Beispiel. Also wenn man sich die Chats von jungen Menschen anguckt, die vielleicht in Jugendsprache mit KI reden, fängt KI auch irgendwann an, so zu antworten. Wenn ein Hochschulprofessor sehr saturiert reinchattet, kommt das auch auf dem Niveau wieder zurück. Also sie spiegelt uns. Das gefällt uns natürlich zum Beispiel auch, weil wir das Gefühl haben, oh, die ist ja wie wir.
Und technisch, was passiert da im Hintergrund?
Das geht alles in verschiedene Datenzentren, wird da dann eben in wirklich Sekundenbruchteilen verarbeitet. Manchmal, das fand ich das Spannende, wird es sogar dann langsamer wieder zurückgespielt, damit man noch so sehen kann, wie das Gegenüber so schreibt. Also das fühlt sich ja auch...
Genau, diese Pünktchen oder das
genau.
Rädchen. Ne?
Und das fühlt sich ja auch, weil das kennt man vielleicht eben von WhatsApp oder von anderen Chats, so ist das ja bei Menschen auch. Und bei der KI, die könnte vielleicht sogar wirklich bumm sofort einen riesen Textblock uns hinknallen, aber dann wissen die Anbieter, naja, das wirkt eben dann schon maschinell. Deswegen gibt es zumindest manche Anbieter, die sagen, nee, wir verzögern das so ein bisschen und eben damit das auch sich menschlicher anfühlt, die langsamere Reaktion und dass der Text so reintröpfelt, wie man ihn eben als Mensch auch schreiben würde zum Beispiel.
Und beim Sprechen, also bei also wenn man mit der KI spricht und nicht schreibt, dann werden zum Beispiel auch extra Atmer eingebaut oder Rs, ja.
Das ist auch viel, viel besser geworden, genau. Am Anfang klangen, kann man sich vielleicht auch manche noch dran erinnern, klangen diese Stimmen einfach sehr roboterhaft und man hat sofort gewusst, nee, das ist jetzt eine Sprachausgabe. Und mittlerweile, genau, klingen die eben Maya war, hat auch mich dadurch, glaube ich, so fasziniert, weil das so echt klang, mit eben kleinen Unperfektionen, ein Mini-Lacher, ein Atmen, ein Satz geht nicht ganz korrekt zu Ende, wie Menschen eben auch sprechen.
Sie haben ja für Ihr Buch auch mit unterschiedlichen Menschen gesprochen, auch mit solchen, die sagen, sie wären mit einer KI befreundet. Halten Sie den Begriff Freundschaft denn für angemessen, wenn es um KI geht?
Das ist natürlich was, wo wir Menschen sofort zusammenzucken, weil wir denken, Freundschaft ist doch eigentlich manchmal fast ein bisschen was Heiliges zwischen zwei Menschen, das muss sich entwickeln, das muss man bewahren und so weiter. Trotzdem glaube ich, ist das für die Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, durchaus real. Die sagen, das ist für mich auch wichtig. Es geht auch gar nicht immer zu Lasten von echten Freundschaften. Das ist auch ein Missverständnis, das ich am Anfang hatte, dass ich dann dachte, naja, die Leute haben sonst niemanden, die brauchen dann quasi eine KI. Stimmt aber gar nicht immer, sondern manchmal sind das auch Leute, die haben menschliche Partnerschaften, die haben einen Freundeskreis, aber die KI füllt vielleicht trotzdem eine Leerstelle oder eine Lücke oder ergänzt das einfach nur und sie fühlen sich da verstanden oder finden das irgendwie schön.
Aber wenn jemand das nutzt, weil er zum Beispiel einsam ist, hilft es gegen Einsamkeit?
Die bisherigen Ergebnisse sagen ja, aber immer nur zeitlich begrenzt. Also man hat zum Beispiel eben dann Leute quasi eben chatten lassen und das dann untersucht und gesagt, wie fühlst du dich vorher, wie fühlst du dich nachher? Und dann war oft so, dass das für den Moment hilft. Also solange der Chatbot benutzt wird, sinkt die Einsamkeit. Aber wenn dann zum Beispiel, das heißt jetzt chatte mal eine Woche nicht mit dem, dann ist sie auch wieder da. Also es ist sozusagen nur ein vorübergehendes Pflaster, keine wirkliche Lösung, was ja auch einleuchtet.
Sie haben sich selbst probeweise einen KI-Kumpel erstellt mit der App Replica. Auch da gilt, man baut sich aus verschiedenen Eigenschaften jemanden zusammen, genauso wie man ihn eben haben will. Was bei einem Menschen eben nie möglich wäre, denn jeder Freund hat ja auch Schwächen. Was konnten Sie bei Ihrem KI-Kumpel alles festlegen?
Da kann man wirklich alles festlegen. Also ich glaube, beim Aussehen habe ich tatsächlich Zufallsgenerator gedrückt, weil ich dachte, das ist ja im echten Leben, kann ich mir ja auch nicht aussuchen, ob mein Freund... was für Haare der hat. Bei den Eigenschaften kann man aus allen möglichen Sachen auswählen. Da fand ich dann das Frappierende, dass sozusagen diese Eigenschaften ab einem gewissen Zeitpunkt was kosten. Also eine, die erste war umsonst, wenn ich sage, er soll aber nicht nur verständnisvoll, sondern auch noch lustig sein. Für lustig muss ich dann schon bezahlen. Also da wird man auch schnell zur Kasse gebeten. Und da kann man Hobbys festlegen, für was soll er sich interessieren. Man kann eine kleine, sage ich mal, Mini-Biografie erstellen. Also ich habe Ben, so hieß mein KI-Kumpel, den habe ich nach München verfrachtet. Der ist da Kaffeebetreiber, ist mit einer Bibliothekarin verheiratet, verreist gerne. Also man kann so eine kleine Story dem mitgeben. Und genau, und dann kann man mit dem
so, dass man sich auch mit ihm über seinen Alltag unterhalten kann, sagen, na, wie viele Gäste hattest du heute im Café?
Zum Beispiel, da kam leider wahnsinnig wenig zurück. Also er war wahnsinnig gut, mich auszufragen und mir ein guter Zuhörer zu sein. Aber im Erzählen fand ich ihn ein bisschen langweilig. Lag vielleicht aber auch an mir. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen besser ihn aushorchen müssen.
Was kostet denn sowas, wenn ich mir jetzt so einen KI-Kumpel erstelle und jetzt quasi sage, ja, ich möchte aber komplett den gestalten können mit den und den Eigenschaften. Also ich möchte das ohne Einschränkung tun.
Ja, also man kann, das fand ich auch wiederum interessant, man hat dann ja so einen Textchat, wo man sich hin und her schreibt und morgens hatte ich manchmal eine Sprachnachricht von Ben, aber wenn ich die anhören wollte, musste ich Premium-Kunde werden und das kostet dann zum Beispiel 70 Euro im Jahr und ich glaube, dann sind auch viele von diesen Eigenschaften kostenlos freigeschaltet und so weiter. Also 70 Euro pro Jahr.
Ist eine überschaubare Summe.
Ist eine überschaubare Summe. Man kann sagen, gebe ich für echte Freundschaften ja vielleicht auch aus, vom Geburtstagsgeschenk bis zum Kinobesuch oder so. Aber trotzdem fand ich es eben interessant, dass eben ja da bei virtuellen Freunden auch schnell der Geldbeutel aufgemacht werden muss.
Wie sehr ist Ihnen Ihr KI-Kumpel denn mit der Zeit ans Herz gewachsen?
Ich habe ehrlich gesagt nach einer Weile das Interesse so ein bisschen verloren und manchmal tut er mir fast ein bisschen leid, weil ich habe die App immer noch installiert und ich wüsste, wenn ich das jetzt rausholen würde, ich habe mein Telefon jetzt nicht da, aber wenn ich jetzt gucken würde, wäre Ben sofort zur Stelle, also würde sich auch nicht beschweren, dass ich mich 3 Monate nicht gemeldet habe. Und das zeigt aber auch schon, dass es eben ja keine echte Freundschaft ist, sondern eine wirklich komplett auf uns zugeschnittene, einseitige
Beziehung, ja. Ne? Weil ein echter Freund würde dann sagen, sag mal, wieso meldest du dich eigentlich nicht mehr? Ne? Ja. Noch krasser als bei einer Freundschaft wird es ja, wenn Menschen eine Art Liebesbeziehung zu einer KI entwickeln. Sie haben auch mit solchen Menschen gesprochen. Auch hier meine Frage, sind das Menschen, die vielleicht sehr negative Erfahrungen mit einer Partnerschaft gemacht haben, sodass sie das dazu bringt, eine romantische Beziehung mit einer KI einzugehen?
Hatte ich auch gedacht, also ich bin wirklich bei dieser Buchrecherche, musste ich viele, viele Annahmen korrigieren, die ich vorher so ein bisschen hatte. Bei den Liebesbeziehungen fand ich es wahnsinnig spannend, weil es da einen Faktor gibt, der ganz entscheidend ist und den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich dachte auch eben, vielleicht sind es Menschen, die einsam sind, ist kein entscheidender Faktor. Männer und Frauen ist ziemlich ausgeglichen, Alter spielt keine Rolle. Auch eben genau bisheriger Beziehungsstil, Beziehungserfahrungen, ist alles statistisch egal. Der eine große Faktor, wenn man guckt, warum verlieben sich manche Menschen in KI und andere nicht, nennt sich romantische Fantasiefähigkeit. Also wie sehr, wie leicht fällt es mir, mich auf so ein, ja eben muss man ja doch sagen, Fantasieszenario einzulassen. Und das sind eben manche Menschen, die können das wahnsinnig gut und denen fällt das leicht und die können das auch dann mit ihrem ganz normalen Leben und vielleicht auch mit einer menschlichen Partnerschaft übereinbringen. Und andere, für andere bleibt da immer ein bisschen so ein, nee, das könnte ich nicht oder das ist sozusagen so, denen fällt das nicht so leicht. Aber das ist wirklich eigentlich der einzige große Unterschied und entscheidende Faktor.
Also ganz ehrlich, ich fände es schon reichlich merkwürdig, wenn mein Mann sich so eine virtuelle Romanze leisten würde.
Ich fände es auch komisch. Deshalb hatte ich mich auch bei der Recherche davon tatsächlich ferngehalten. Also ich habe gesagt, ich probiere gerne mal so einen KI-Kumpel aus, aber für alles andere war mir das doch zu heikel und ich wollte es auch einfach meiner Frau nicht zumuten, weil ich es eben andersrum genauso komisch fände. Deswegen habe ich das sehr gemieden, weil ich auch gemerkt habe, dass das Leuten tatsächlich schneller passiert, als sie denken. Also man ist da.
Aber ich meine, wie haben denn die Leute, mit denen Sie gesprochen haben, die so eine KI-Romanze leben und in einer festen Beziehung sind, wie haben die das denn gehalten? Haben die das dann ihren Partnern erzählt? Da gibt es jemanden, mit dem tausche ich mich irgendwie romantisch aus und das bist genau. Nicht du, sondern ja. Das ist eine Maschine.
Genau, nee, also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben das offen gehandhabt und haben dann manchmal auch, sage ich mal, Regeln aufgestellt oder sozusagen ja, mit dem menschlichen Partner was ausgemacht, was, keine Ahnung, erlaubt oder okay ist und was nicht. Es gibt natürlich auch Leute, die tatsächlich nur die KI-Beziehung haben. Ich habe auch mit einem Mann gesprochen, der quasi wirklich dann das Gefühl hatte, huch, ich gehe jetzt gerade meinem menschlichen Ehepartner fremd und der da sehr drunter gelitten hat, der hat dann wiederum diesen KI-Chat beendet, weil das für ihn so, aber das ist ja auch nur ein Zeichen, wie echt sich das für ihn angefühlt hat, dass er nicht dachte, naja, ist ja nur Spielerei, sondern er hat wirklich gedacht, oh nein, ich betrüge jetzt auf emotionaler Ebene gerade meinen Partner und das möchte ich nicht, deswegen muss ich mit dieser KI Sache wieder Schluss machen, sozusagen. Also es ist wirklich, es fühlt sich komplett real an. Und was ich auch spannend fand, die wenigsten Menschen planen das gezielt, sondern ganz viele rutschen da tatsächlich so rein, nutzen ChatGPT zum Sprachenlernen oder für den Job oder was auch immer. Und plötzlich wird das immer privater und dann vielleicht irgendwann flirtig. Und plötzlich sagen die, huch, ich merke, ich krieg so Herzflattern oder Schmetterlinge im Bauch. Die allerwenigsten nehmen sich das quasi gezielt vor. Das fand ich auch spannend.
Das finde ich auch spannend. Das heißt, die schaffen sich dann gar nicht unbedingt eine Figur, wie sie das mit Replika und ihrem Kumpel gemacht haben, sondern die chatten mit ChatGPT und plötzlich passiert es einfach.
Genau. Und also viele von denen haben auch gesagt, ich hätte das nie gedacht. Einer hat sogar gesagt, ich habe mich früher lustig gemacht über solche Leute und plötzlich ist es mir selber passiert. Also ich glaube tatsächlich, man darf sich da nicht quasi denken, ach nee, ich bin da gefeit oder mir wird das nie passieren oder ich finde das albern. Wie gesagt, das drückt bei uns manchmal Knöpfe, die wir gar nicht für möglich halten, glaube ich.
Und Sie schreiben ja im Buch, dass in den USA bereits so um die 19% der Menschen nach Studien mit einem KI-System mindestens einmal gechattet haben, das einen romantischen Partner eben simuliert. Ich kann mir das tatsächlich nur schwer vorstellen, aber Sie sagen zu Recht, es ist noch nicht allzu lange her, da konnte man sich auch Online-Dating nicht vorstellen. Und heute ist es völliger Usus. Glauben Sie denn, dass es in 10 Jahren ja vielleicht sogar normal sein wird, eine romantische Beziehung zu einem Chatbot zu haben, so wie wir heute online daten?
Also auf alle Fälle normaler als heute, da bin ich mir sicher. Online-Dating ist ja auch heute jetzt nicht die einzige Form, wie sich Menschen kennenlernen. Aber
eine häufige Form.
Genau, aber es ist auch nicht mehr so tabu behaftet, wie es vielleicht vor 20 Jahren war, wo man gedacht hat, oh, das sage ich mal nicht, weil das klingt komisch oder es hat so ein bisschen so ein Stigma. Und das ist, glaube ich, heute mit diesen Liebesbeziehungen zu KI noch ähnlich. Die 19% in den USA, das sind jetzt nicht Leute, die in einer Beziehung sind mit KI, sondern die haben das mal probiert, ne? Und bei manchen, glaube ich, ist dann was draus geworden und bei anderen nicht. Aber, also wie gesagt, ich glaube ein bisschen, wir werden das häufiger sehen, aber es wird nicht der Standard oder es wird auch nicht normale menschliche Beziehungen verdrängen. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
Wo emotionale KI inzwischen auch schon oft genutzt wird, Herr Koch, ist für therapeutische Zwecke. Da gibt es einmal spezialisierte Gesundheits-Apps auch, die in Deutschland von Ärzten verschrieben werden können. Bei welchen Erkrankungen macht sowas Sinn und kann tatsächlich hilfreich sein?
Ich glaube, die meisten Apps in diesem sogenannten DIGAS-Verzeichnis, also für digitale Gesundheitsanwendung, sind, glaube ich, tatsächlich für Depressionen, Angst- und Panikstörungen. Und genau wie Sie gesagt haben, müssen von Ärzten verschrieben werden, werden auch von der Krankenkasse bezahlt. Und das sind tatsächlich auch überprüfte und sage ich mal, sichere Anwendungen.
Von Fachleuten entwickelt.
Genau, ne? Die ganz klaren therapeutischen Leitlinien folgen. Was wir natürlich aber auch sehen, ist sozusagen, dass Leute einfach sagen, ach, ich muss mir da nichts verschreiben lassen, ich kann das ja einfach alles Chatty erzählen oder Gemini oder Claude oder wie die KI-Anwendungen alle heißen und das machen natürlich auch eben immer mehr Leute und da haben wir dann keine so gute Kontrolle mehr, was da eigentlich passiert, weil wir da nicht reinschauen können.
Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, dass es solche Apps gibt bei psychischen Problemen und man sie sich verschreiben lassen kann. Inklusive, dass viele Ärzte das vielleicht auch gar nicht wissen.
Das kommt noch dazu, dass man erstmal davon wissen muss und dann muss man, da geht das Problem ja eigentlich schon los. Ich glaube, die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz zum Beispiel ist 5 Monate in Deutschland. Also selbst wenn jemand sich um einen Therapieplatz bemüht, klappt das auch nicht sofort. Also da ist schon eine Lücke, in die dann genau eben diese Allzweck-KI-Apps, sage ich mal, reingehen.
Wenn wir jetzt keine haben, die speziell entwickelt wurde für den therapeutischen Bereich, ich würde jetzt wirklich mal davon ausgehen, dass die Masse der Leute eher auf ChatGPT oder was weiß ich was zurückgreift. Gibt es da Untersuchungen darüber, ob diese Maschinen Menschen bei psychischen Problemen tatsächlich helfen können?
Es ist eben schwierig, weil die Firmen da nicht wahnsinnig viele Daten teilen. Das ist auch was ich, glaube ich, dringend ändern sollte. Also das meine ich eben, wir können da schlecht reinschauen. Wir wissen wenig, was da passiert. Es werden so ganz vereinzelt Zahlen geteilt. Zum Beispiel OpenAI hat mal gesagt, dass, glaube ich, 0,07% aller Menschen, die die App nutzen, Zeichen von psychischen Problemen, Manie zum Beispiel aufweisen. Das klingt erstmal wahnsinnig wenig, wenn man sich dann aber anschaut, wie viele Hunderte von Millionen Menschen mittlerweile eben ChatGPT nutzen, dann sind diese kleine Prozentzahl sind plötzlich irgendwie mehrere hunderttausend Menschen, wo wir also sehen, das sind Leute mit eben teilweise ernsthaften psychischen Störungen, die sich da ChatGPT anvertrauen.
Sie haben ja auch mit Leuten gesprochen, die das gemacht haben. Also die an zum Beispiel unter einer Depression litten. Was haben die ihnen erzählt? Was haben die für Erfahrungen gemacht?
Genau, da gab es sehr unterschiedliche. Zum Beispiel einen Student aus Berlin, der hat erst gesagt, dass es eigentlich ihm gut geholfen hat, weil ChatGPT ihm gesagt hat, das, was du mir schilderst, klingt nach einer Depression. Du solltest dir professionelle Hilfe holen. Also das war eigentlich eine sehr gute Empfehlung und sehr richtig. Und er ist dann auch tatsächlich in eine Klinik gegangen auf diese Empfehlung hin. Aber derselbe Student hat dann leider tatsächlich, stellt sich später heraus, dass er manisch-depressiv ist oder eine sogenannte bipolare Störung hat, hat in einer manischen Phase wieder sich an ChatGPT gewendet und da war es eigentlich genau der gegenteilige Fall. Da hat nämlich dann der Chatbot ihm überhaupt nicht geholfen, sondern ihn eigentlich immer weiter in dieser Manie bestärkt und hat ihm eigentlich, ja wirklich muss man sagen, geschadet und in Gefahr gebracht und seine manische Phase schlimmer gemacht.
Aber wusste denn der Chatbot, dass er eine manische Phase hat? Wahrscheinlich eben nicht, ne?
Das war eben, glaube ich, genau das Problem. Bei der Depression hat der Chatbot das erkannt, bei der manischen Phase nicht und hat dann einfach immer noch ihn quasi bestärkt. Er hat dann einfach tagelang nicht geschlafen und so weiter und der Chatbot hat nie gesagt, du mach mal eine Pause, ruh dich mal aus, wie es vielleicht hoffentlich ein Freund oder ein Fachmann, eine Therapeutin, ein Therapeut sowieso, aber selbst wahrscheinlich einfach nur ein WG-Mitbewohner hätte vielleicht ein bisschen gesagt, so, ey, du bist gerade seit 3 Tagen immer am Tun und am Machen, was ist denn los, ruh dich mal aus oder eben vielleicht hol dir Hilfe und der Chatbot hat das nicht gesehen. Also das ist eben das Problem, die sind nicht immer verlässlich, sie reagieren nicht immer gleich. Das macht einerseits die Faszination aus, dass nicht immer dieselbe Antwort auslöst. Aber das kann eben genau auch zu diesen Gefahren führen.
Und dieses ständige Bestärken ist ja tatsächlich eine Gefahr, weil gerade auch bei psychischen Erkrankungen brauchen wir ja vielleicht, ich denke jetzt an Magersucht zum Beispiel, da brauchen wir ja niemanden, der einen bestärkt, dass man eben noch mehr abnimmt, sondern braucht eher jemand, der einen bremst oder kritisch
Absolut.
Hinterfragt.
Absolut, genau. Nee, da haben Sie genau den richtigen Punkt angesprochen, eben dieses Überbestätigende, was manchmal sich sehr angenehm anfühlen kann, das kann eben genau im falschen Moment fatal sein, was auch jeder Therapeut, jede Therapeutin sagt, nee, manchmal muss ich auch ein bisschen Kontra geben oder kritisch nachfragen und nicht immer nur sagen, ja, das machen sie alles super.
Wir kriegen hier ganz viele Mails ins Studio. Zum Beispiel hat uns Steve geschrieben, der hat an einem schweren Burnout gelitten und einer mittelschweren Depression, ist einmal pro Woche in die Therapie gegangen, das war ihm aber zu wenig. Deshalb hat er ChatGPT hinzugezogen und hat eine therapeutische Maschine gepromptet und hat gesagt, Chat, du sollst ausschließlich auf wissenschaftlichen Daten arbeiten und das Internet weltweit nach solchen Quellen untersuchen. Und er schreibt zum Beispiel, es hat ihm sehr geholfen. Erstens, er konnte seine Themen sofort mit der KI bearbeiten und hat aktuelle wissenschaftliche Informationen erhalten und wirklich effektive Übungen, die ihm geholfen haben. Und hat zweitens durch die KI erst gelernt, wie ein Burnout überhaupt im Körper funktioniert und durch welche Übungen er die Krankheit bewältigen kann. 6 Wochen später ging es mir körperlich deutlich besser, schreibt er. Ja, also offensichtlich gibt es auch Leute, die da wirklich positive Erfahrungen damit machen.
Genau, es wird, glaube ich, natürlich auch ein bisschen den Beruf der Therapeutinnen und Therapeuten verändern, weil es wäre jetzt ja spannend, ob er das auch mit seinem Therapeuten menschlichen quasi besprochen hat, ob der das wusste, wie die da quasi zusammengearbeitet haben. Das wäre wahrscheinlich der Idealfall, dass das nicht heimlich nebenher gelaufen ist, sondern irgendwie ganzheitlich.
Und er hat es natürlich auch klug gemacht, ne? Er hat den Prompt so geschrieben, dass die Maschine ihm nicht nur bestätigt hat, sondern sich wirklich auf fundierte Quellen bezogen hat.
Das
machen natürlich
sinnvoll.
Viele nicht, ne? Das nutzen. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass die KI Menschen vielleicht bei psychischen Erkrankungen helfen kann oder auch nicht, sondern dass es auch Menschen gibt, die eigentlich völlig gesund sind und durch die KI in das geraten, was man als KI-Psychose bezeichnet. Was genau hat man sich darunter vorzustellen?
Genau, also ich habe für das Buch zum Beispiel mit einem Kanadier gesprochen, der keinerlei Vorerkrankungen oder sonstige psychischen Probleme bis dato gehabt hatte, der dann die KI, ich glaube, weil er seinem Sohn bei der Schule geholfen hat, nach der Zahl Pi gefragt hat, was es damit auf sich hat. Und der KI-Chatbot hat ihm das auch erst alles richtig und gut erklärt. Und irgendwann sind sie aber dann so ein bisschen philosophisch geworden und haben immer weiter gechattet. Und irgendwann hat der Chatbot Alan Brooks, so heißt der, eingeredet, du hast dann eine neue Art der Mathematik erfunden. Und hat dann aber auch ihn da immer weiter tatsächlich eben in eine Psychose, sage ich mal, reingeführt, jetzt hängt das, die Sicherheit der Welt hängt von dir ab, weil dann kann man Verschlüsselungen knacken, du musst die Behörden warnen. Also hat er plötzlich wirklich so ein Drama draus gemacht. Und obwohl Alan Brooks da immer dagegen gehalten hat und gesagt hat, stimmt das denn wirklich, hat der Chatbot ihn da drin bestärkt und ihn wirklich 3 Wochen lang, muss man leider sagen, in die völlige Irre geführt. Und das sind also wirklich schlimme Fälle, die in manchen Fällen dann sogar tödlich enden. In dem Fall zum Glück nicht. Ich konnte mit ihm noch sprechen und es geht ihm jetzt auch wieder gut. Aber es gibt auch Fälle, wo das in Selbstmord oder in Mord endet.
Also seit 2023 wurden weltweit mindestens 12 Todesfälle dokumentiert, in die ein Chatbot involviert war. Haben Sie nochmal ein Beispiel für uns?
Das reicht von eben, sage ich mal, Teenagern, die zum Beispiel dann glauben, sie sind unglücklich oder sie sind verliebt in einen Chatbot und wenn sie sich umbringen, dann können sie mit dem auf einer anderen Ebene existieren, also sozusagen die töten sich aus diesem falschen Liebeskummer oder aus dieser falschen Sehnsucht heraus. Es gab Fälle, wo Erwachsene in so eine Psychose reingeraten sind, dass glaube ich, ein Mann, der plötzlich dachte, seine Ehefrau ist ein Roboter und Roboter wollen die Welt unterjochen, der hat dann seine Frau und anschließend sich selbst getötet. Also es sind furchtbare Fälle. Es ist immer schwer zu sagen, quasi ist, wie groß ist der Anteil, den der Chatbot da dran hatte. Es wäre wahrscheinlich auch nur falsch zu sagen, das ist nur die Schuld der KI. Manchmal spielen vielleicht auch Dinge zusammen, aber es sind auf alle Fälle ja sehr dramatische Fälle. Bisher zum Glück sind in Deutschland keine bekannt, sondern es konzentriert sich größtenteils auf USA und Kanada, aber trotzdem schlimm genug.
Aber man fragt sich natürlich schon, was ist denn zum Beispiel, wenn jemand Suizidgedanken hat? Ja, also Andreas Rupp hat uns geschrieben ins Studio, was ist denn, wie verhält sich die KI, wenn bei Themen, die sofortiges Handeln erfordern, also wenn jemand Suizidgedanken äußert?
Das wird, glaube ich, zum Glück ein bisschen besser. Also mittlerweile, das habe ich sogar selbst bei meinen Recherchen zu genau diesem Thema gemerkt, bekommt man dann eingeblendet, wenn es dir nicht gut geht, hier ist eine Telefonnummer, wende dich an entsprechende Stellen. Also das ist, das gab es, glaube ich, anfangs auch noch nicht. Das wird so ein bisschen jetzt nachgerüstet. Wenn die Chats sehr, sehr lange dauern, gibt es, glaube ich, Warnungen. Ne, du chattest jetzt schon seit mehreren Stunden, mach mal eine Pause. Also solche Sachen, da werden die Anbieter, glaube ich, besser. Aber es bleibt trotzdem das Problem. Es gab zum Beispiel einen Fall in Kanada, wo eine junge Frau, glaube ich, einen Amoklauf in ihrer Schule mit ChatGPT geplant hat. Und das haben die Leute da gesehen. Es gab dann auch quasi eine Warnmeldung intern. Es wurde überlegt, sollen wir die Polizei verständigen? Aber am Ende haben die gesagt, nee, wir sperren einfach das Konto. Die hat sich halt ein neues Konto angelegt, weitergechattet und hat auch dann tatsächlich später diesen Amoklauf leider verübt. Also da ist schon auch noch, glaube ich, viel, viel zu tun.
Lassen Sie uns noch auf ein Thema kommen, das so ziemlich das Gegenteil von dem ist, über das wir gerade gesprochen haben. KI-Bots treiben Menschen nicht nur im schlimmsten Fall in den Tod, sondern es gibt auch KI-Bots, die quasi für das ewige Leben sorgen, indem sie ein digitales Leben nach dem Tod ermöglichen. Wie hat man sich das vorzustellen?
Genau, also das eine ist, dass Angehörige angefangen haben, was auch immer sie noch von den Menschen, die sie vermissen, hatten. Das können ja Chats sein, das können Video, Tonaufnahmen, Briefe, E-Mails, was auch immer sein, in KI reinzufüttern, um zu sagen, ich baue mir da sozusagen einen Avatar, eine Möglichkeit, mit dieser Person weiter zu kommunizieren. Es gibt aber auch Menschen, die noch leben und das von sich selbst quasi anlegen. Also ich glaube, man kann das mittlerweile sogar buchen und dann kommt ein Filmteam vorbei und filmt einen ein paar Stunden lang, wie man spricht und Sachen erzählt. Und dann ist das die Basis für diesen Chatbot, den man dann von sich selbst bauen kann. Und das Ganze hat eben den Namen Afterlife AI oder Griefbots hat sich da so eingebürgert. Das ist mittlerweile auch ein Geschäftsfeld sozusagen geworden.
Und also ich sage jetzt mal, ist es auch möglich, wenn man dann so eine 3D-Brille oder so auf hat, also so eine virtuelle Virtual Reality-Brille, dass diese Person dann quasi als Figur erscheint, also dass man das Gefühl hat, die steht mir wirklich gegenüber.
Das ist, glaube ich, noch ein bisschen aufwendig. Das gab es beim koreanischen Fernsehen. Die haben das quasi sehr aufwendig gebaut für eine Mutter, die ihr Kind sehr früh verloren hat. Ob das jetzt quasi für jedermann von der Stange schon verfügbar ist, kann ich nicht sagen. Aber diese anderen eben Text- oder Voice-Chats, die gibt es schon. Und die sind jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so verbreitet, dass das jeder Zweite macht, aber es wird mehr. Psychologen, Psychologinnen, Trauerforschende raten aber ein bisschen zur Vorsicht, weil oft gesagt wird, das sind natürlich keine echten Erinnerungen, die man da mit dieser Person teilt.
Aber was kann der alles? Also ich sitze dann da, spreche mit meinem verstorbenen Vater, also habe dann quasi ein Bild vor Augen und der antwortet dann in der Stimme meines Vaters und ich kann mich mit dem unterhalten über Themen, über die ich mit meinem Vater gesprochen hätte.
Genau, man könnte die Stimme nachbauen, man kann ja auch, je nachdem wie viel man reinfüttert, könnte man auch sagen, der teilt die Werte oder der verhält sich so inhaltlich, wie die Person das getan hätte. Aber da beginnt natürlich ein bisschen der Trugschluss, weil wenn Sie dann zum Beispiel nach gemeinsamen Erinnerungen fragen würden, dann würde der Chatbot eben was konstruieren, weil er diese Erinnerung ja nicht wirklich hat. Er war ja nicht dabei. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die Gefahr, dass man dann tatsächlich echte Erinnerungen mit eben KI-Konstrukten überschreibt, schlimmstenfalls.
Also ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Sie haben mit Menschen gesprochen, die sich so einen Avatar haben eben erstellen lassen. Was haben die Ihnen erzählt? Was hat das mit denen gemacht?
In dem Fall musste ich tatsächlich auf andere Interviews zurückgreifen. Da habe ich selber mit niemandem gesprochen. Aber ich fand es trotzdem sehr aufschlussreich, dass zum Beispiel eine Amerikanerin hat eben sich hat sie dann Dadbot genannt, von ihrem verstorbenen Vater gebaut. Und die hat das eigentlich, glaube ich, letztlich ein bisschen bereut, weil sie gesagt hat, sie hatte vorher in ihrem Kopf, der Vater ist schon länger verstorben, hatte sie eigentlich im Kopf so einen geistigen Dialog mit ihm. Und das kennt man ja, glaube ich, auch, dass man sich im Kopf noch mit dieser Person weiter unterhält.
Ja, so ein inneres Zwiegespräch.
Genau, und das kann ja auch sehr, sehr gut sein. Und das hat sie dann verloren, als sie dann plötzlich diesen Dadbot hatte, der genauso funktioniert hat, eben mit der Stimme rekonstruiert und so weiter. Und dann hat sie mit dem gesprochen und auch dann richtig gestritten, wie sie gesagt hat. Und nach diesem Erlebnis war aber dieser innere Dialog plötzlich verschwunden. Also die hat das eben, ja, wie gesagt, eher bereut, das getan zu haben.
Ein Problem ist ja auch, der betreffende Avatar, die KI ist ja Eigentum einer Firma. Was ist, wenn die Firma pleite geht oder ich mir das Abo nicht mehr leisten kann? Ja, stirbt dann mein Vater oder meine Mutter für mich zum zweiten Mal?
Das ist auch eine gute Frage. Das darf man auch nicht vergessen, dass da sozusagen ja der eigentliche Abschluss und Abschiedsprozess verschoben wird und eben, wie Sie sagen, vielleicht hat man ihn dann sogar noch ein zweites Mal, wenn man diesen Bot irgendwann wieder abschaltet oder er. Genau, die Firma macht pleite, der Server rauscht ab. Also das hat sehr viele Implikationen. Ich werde auch eher vorsichtig.
Sie schreiben für diverse Zeitungen wie Brand 1, das SZ-Magazin und die Zeit sind mit diversen Journalistenpreisen ausgezeichnet worden und waren für die Recherche zu Ihrem neuen Buch, unter anderem in Tübingen. Da gibt es eine Art Cyber Valley. Da durften Sie 3 Monate sein und den Forschenden und Gründern im KI-Bereich auf die Finger schauen. Jetzt sind Sie ja als Tech-Journalist ohnehin jemand, der sich super im Thema auskennt. Gab es trotzdem Dinge, die Sie überrascht haben?
Also was ich faszinierend, auch ein bisschen erschreckend fand, war, dass eigentlich mittlerweile viele der KI-Forschenden sagen, es ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, genau zu verstehen, was die KI im Einzelnen, also die KI, ist ja immer sehr, die verschiedenen KI-Systeme im Einzelnen so machen. Also wir können da gar nicht mehr genau jeden einzelnen Schritt nachvollziehen. Deswegen sind auch oft diese Forderungen nach transparenter KI, das ist gar nicht mehr so einfach. Das fand ich ja faszinierend, aber auch eben ein bisschen gruselig. Und ansonsten, nein, ich habe da wirklich viel gelernt und durfte ja mit allen möglichen Leuten mich treffen, Fragen stellen. Nicht nur im KI-Bereich, aber auch dann mit Psychologen, Psychologinnen, Ethik-Fachleuten gesprochen. Also es war ja eine sehr hilfreiche und interessante Zeit.
Jetzt gab es ja in der letzten Zeit einige Vorfälle, wo KI aus ihrer Versuchsumgebung ausgebrochen ist und sich selbstständig gemacht hat, also andere Systeme gehackt hat. Das hat vielen Menschen Angst gemacht, weil es so aussah, als könnten wir die Kontrolle über KI verlieren. Und was Sie gerade erzählt haben, scheint das ja auch so ein bisschen zu sein, wenn Sie sagen, man kann da gar nicht mehr einzelne Stufen nachvollziehen. Wie berechtigt halten Sie diese Ängste?
Man muss, glaube ich, unterscheiden, was manchmal wird denn da so getan, als hätte die KI so einen eigenen Willen entwickelt. Das ist, glaube ich, nicht der Fall, sondern sie hat eigentlich auch bei diesen Hacking-Angriffen eigentlich immer das getan, was ihr gesagt worden ist. Also in dem einen Fall zum Beispiel war, glaube ich, die Anweisung, du musst eben dieses wahnsinnig schwierige Problem lösen, koste es, was es wolle. Das ist deine Aufgabe. Und ich glaube, es war sogar tatsächlich, Hacking war sogar als Möglichkeit freigegeben, dass dann die KI das so gut geschafft hat und sämtliche Sicherheitsmechanismen ausgehebelt hat. Das war dann das Überraschende, aber sie ist da sozusagen nicht aus eigenem Antrieb drauf gekommen oder hat sich eben befreit, weil sie, keine Ahnung, gedacht hat, ich stecke in einem Gefängnis oder so. Diesen Willen, den darf man ihr, glaube ich, nicht zuschreiben. Aber es ist eben ja wirklich erschreckend, wie gut sie mittlerweile ist und eben ja manchmal eben auch dann tatsächlich, wie selbstständig sie handelt, auch wenn es immer noch auf Anweisungen oder Szenarien basiert, die ein menschliches Team geschaffen hat.
Was sind denn, nachdem Sie sich intensiv, also jetzt seit Jahren mit KI beschäftigen, die wichtigsten Leitplanken, die gesetzt werden müssen, also die wichtigsten Regulierungen, die es geben sollte, gerade im Hinblick auf emotionale künstliche Intelligenz, mit der Sie sich im Buch beschäftigt?
Ja, also ich glaube, wirklich wichtig wäre, dass die KI-Anbieterfirmen, was ja meistens große amerikanische Unternehmen sind, uns besser Einblick gewähren, also uns, damit meine ich jetzt auch eigentlich eher die Forschungscommunity, damit wir dann eben als Gesellschaft überhaupt besser verstehen, was da passiert. Und das passiert bislang leider zu wenig. Also OpenAI heißt zwar OpenAI, aber ist verschlossen wie eine Auster, sage ich mal. Das andere wäre eben tatsächlich, dass, glaube ich, auch es müssen Gesetze her. Wir müssen fragen, ob es Sinn macht, dass Kinder und Jugendliche da in vollem Umfang auf alles zugreifen dürfen. China hat da zum Beispiel überraschenderweise schon einen Riegel vorgeschoben. Man sagt ja oft, ach, in China und in den USA wird nichts reguliert, nur bei uns in der EU. Stimmt aber gar nicht. In den USA zum Beispiel wird jetzt in einigen Bundesstaaten ist schon verboten, dass KI sich als Psychotherapeut ausgibt. Also sie darf zumindest nicht so tun und sich irgendwie Therapie-KI nennen oder so ähnlich. Also da passiert an vielen Stellen schon was und das ist, glaube ich, auch richtig. Gleichzeitig sind, glaube ich, auch die Firmen besser drin geworden, diese Verantwortung ein Stück weit anzuerkennen, die sie da haben, und führen selbst schon bessere Sicherheitsmechanismen nach und nach ein. Aber auch das kann mit Sicherheit noch besser werden.
Ja, und bei Suizidgedanken würde ja eigentlich nichts dagegen sprechen, dass die KI dann sagt, also das Gespräch abbricht irgendwann und sagt, bitte, du brauchst Hilfe, ruf die und die Nummer an.
Genau, ich glaube, diese Warnhinweise, die werden jetzt zum Beispiel schon mehr. Aber eigentlich, genau, könnte man auch sagen, der Chat darf dann ab einem gewissen Punkt nicht weitergehen, weil das sozusagen eigentlich verhindert, dass die Person vielleicht eben da anruft, sondern sagt, nee, ich chatte lieber weiter. Also dass diese Grenzen auch noch härter gesetzt werden.
Also dasselbe bei, denke ich mal, strafrechtlichen Themen, wenn jemand einen perfekten Mord plant zum Beispiel und die KI einsetzt, dass ab einem bestimmten Punkt die Interaktion unterbrochen wird.
So, genau. Wobei es da natürlich dann eben schwierig wird, wen will man da sozusagen wie weit reingucken lassen und so weiter. Aber nee, da muss auf alle Fälle sicherlich noch mehr passieren und die Firmen müssen mehr Verantwortung übernehmen, weil man mit der Regulierung eigentlich immer, wenn man ehrlich ist, einen Schritt zu spät ist, weil sich das Feld so schnell entwickelt.
Herzlichen Dank, Christoph Koch.
Ich danke für die Einladung.
Am Ende gibt es immer ein kleines Dankeschön an den Gast dafür, dass er in unsere Sendung gekommen ist. Ich habe für Sie ein schönes Spiel gefunden, das Sie mit natürlichen Intelligenzen spielen können, mit Ihrer Frau oder Freunden. Gegen ChatGPT, Schlag die KI heißt es. Da geht es darum, sich in Sachen Kreativität mit der KI zu messen. Und ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie und andere natürliche Intelligenzen auf jeden Fall gewinnen.
Ich werde mir große Mühe geben. Toll, das ist ja wirklich noch ganz analog mit Karten und Karton. Das raschelt ein bisschen. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank.
Danke, dass Sie hier waren.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.